Für diesen Gottesdienst hören wir auf ein Bibelwort aus dem Johannesevangelium aus dem 5. Kapitel. Ich lese die Verse 39 bis 47. Jesus spricht dort: Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Liebe Gemeinde, ihr sucht in der Schrift. Kann man das auch von uns sagen? Jesus spricht offensichtlich zu Bibellesern. Ihr sucht in der Schrift. Das meint er, ihr sucht in der Bibel. Nun gab es damals ja nur das Alte Testament. Das war ihre Bibel. Darin waren sie zu Hause und sie durchforsteten die Bibel. Sie spürten ihr nach. Was ist das Entscheidende von dem, was da drin steht? Bibelforscher waren sie. Ernsthafte Bibelleser und Bibelkenner. Ihr sucht in der Schrift. Kann man das auch von uns sagen? Von Theologiestudenten vielleicht und Studentinnen. Da sollte man das ja geradezu annehmen. So erzählt einmal der große gelehrte Bibellehrer und Theologe Professor Karl Heim aus seiner Studentenzeit Folgendes. Auf uns Tübinger Studenten machte Hudson Taylor, das war der Begründer und langjährige Leiter der China-Inland-Mission, einen unheimlich starken Eindruck, erzählt Heim. Wir hatten noch nie einen Mann kennengelernt, dessen Leben wie das der Apostel und Propheten bis in Einzelheiten hinein unter göttlichen Befehlen stand. Wir kamen damals ja aus dem Tübinger Stift, der Hochburg der liberalen Theologie und Bibelkritik. Wir umringten darum Hudson Taylor und stellten ihm die Frage: Wie können Sie denn an jedes Wort der Bibel glauben? Er gab uns jungen Studenten zur Antwort: Wenn Sie morgen von Frankfurt abreisen wollen, so schlagen Sie das Kursbuch auf und sehen nach, wann der Zug geht. Und wenn da steht, der geht um 7 Uhr, so stellen Sie keine weiteren Untersuchungen mehr über die Zuverlässigkeit des Kursbuches an, sondern Sie sind morgen früh um 7 Uhr auf dem Bahnhof und finden dort den angegebenen Zug. Genauso wie Sie es mit dem Kursbuch machen, habe ich es seit 50 Jahren mit der Bibel gemacht und bin damit gut gefahren, durch Hunderte von Todesgefahren. Handeln Sie ebenso und Sie werden dieselbe Erfahrung machen. Soweit Professor Heim, ein Erlebnis aus seiner Studentenzeit. Ihr sucht in der Schrift, das bestätigt Jesus seinen Zuhörern. Was würde er wohl zu uns sagen? Es dürfte wohl bei uns ganz, ganz wenige Häuser geben, in denen keine Bibel da ist. Ganz wenige. Sie gehört ohne Frage zu den am meist verbreiteten Büchern. Ein Bestseller also. Aber wird sie denn gelesen? Viele Zeitgenossen haben einen ungeheuren Respekt vor dem Goldschnitt. Sie wagen ihn nicht anzutasten. Die Bibel, ein Bestseller ohne Leser, wie es einmal jemand ausgesprochen hat. Was ist das für ein Buch? Diese Bibel, diese Schrift Alten und Neuen Testaments. Eine erste Antwort darauf: Die Bibel, heute ein wenig gelesenes Buch. In einer Umfrage des Allensbacher Instituts kam heraus, noch gar nicht lang her, dass nur 4% der Deutschen noch häufig in der Bibel lesen. 4% der Deutschen. 9% wenigstens noch hin und wieder, 25% tun es selten und der Rest, wenn man es nachrechnet, sind es 62% nie. Zwar ist die sogenannte Weihnachtsgeschichte noch durchschnittlich 88% der Deutschen bekannt, bei jungen Leuten immerhin noch 85%. Aber an die Geschichte von David und Goliath erinnern sich nur noch 74%, von den Jüngeren sogar nur noch 63%. Und die Begebenheit vom sogenannten verlorenen Sohn kennen sogar nur noch 45%, von den Jüngeren nur noch 37%. Und das, liebe Gemeinde, und das, obwohl es vor 25 Jahren einmal das Jahr der Bibel gab, und später Thomas Gottschalk im Jahr 2005 einen großen Bibeltest im Fernsehen startete. Manche werden sich vielleicht noch daran erinnern. Vermutlich liegt das Defizit nicht an der Anzahl der Bibeln, aber es liegt daran, dass das Wort Gottes nicht mehr als Gottes Wort akzeptiert und anerkannt wird. Viele sehen in der Bibel uralte Geschichten, Märchen vielleicht oder Legenden, die aber heute für die moderne Gesellschaft nicht mehr relevant, nicht mehr brauchbar sind. Und noch wird man etwas festhalten müssen, oder doch wird man etwas festhalten müssen, das ist die Realität auf der anderen Seite, nämlich dass es heute wieder doch manche, viele jüngere Menschen gibt, die ein bewusstes Interesse an der Bibel zeigen, die täglich sogar darin lesen, ja, die sogar morgens, wie sie selber berichten, eine halbe Stunde früher aufstehen, um in der Heiligen Schrift zu lesen und dann noch zu beten. Man kann in der Bibel ganz Verschiedenes finden. Da sind herrliche Kostproben der Literatur. Ich denke an die Josefsgeschichten, besonders für die Kinder. Ich denke an die schwungvolle Sprache der Hiobsgeschichte. Ich denke an das Buch der Sprüche oder auch an die Psalmen. Sozialkritische Denker und anspruchsvolle Ästheten oder einfache Leute und Kinder können gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Manche suchen auch Moral in der Bibel. Da gibt es eine ganze Menge davon. Manche brauchen Material, um ihre Friedensaktivitäten theologisch zu unterfüttern. Und davon gibt es eine ganze Fülle Alten und Neuen Testaments. Was hat die Menschen damals zur Zeit Jesu so an dieser Bibelschrift interessiert oder gar fasziniert, dass es Jesus ausdrücklich damals, Jesus ihnen bestätigt, ihr sucht ja darin. Ihr seid eifrig. Jesus nennt in unserem Text einen Grund. Er sagt zu den Schriftgelehrten, zu denen er nämlich spricht, zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern, er sagt, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Das war also der Grund. Diese Schriftgelehrten wurden umgetrieben von der Frage nach dem ewigen Leben. Sie dachten, das kann doch nicht alles sein. Geboren werden, ein Leben lang schuften und dann sterben. Sollte man wirklich nur leben, um zu sterben? Diese Schriftgelehrten lebten nicht einfach so in den Tag hinein, nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Nein, sie machten sich ernsthafte Gedanken, was denn nach dem Tode sein wird. Und sie stellten sich die Frage, wie bekomme ich das ewige Leben? Was muss ich tun, damit ich einmal in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben darf? Darum forschten sie im Alten Testament. Dort suchten sie Antworten auf diese Frage. Und sie suchten damit eigentlich auch am richtigen Ort, an der richtigen Stelle, denn die Bibel gibt uns in der Tat Antworten darauf. Es gibt heute ja unzählige Bücher und jeder, der einigermaßen das ABC beherrscht, schreibt ja heute ein Buch. Aus vielen Büchern können wir ja wahrhaftig auch viel lernen. Und viele Bücher sind, entschuldigen Sie, so unnütz wie ein Kopf. So unnütz wie ein Kopf. Es gibt Bücher zu speziellen Fragen, zu Gesundheit und Ernährung, zu Haushalt und Erziehung, zum Umgang mit der Sexualität und mit dem Geld, zu diesem und zu jenem. Aber es gibt nur ein Buch, das uns Antwort gibt auf die Frage nach dem ewigen Leben. Und das ist die Bibel. Und genau diese Sache mit dem ewigen Leben ist für die meisten Menschen heute uninteressant. Sie fragen nicht mehr danach, das ist ihnen Schnurzpiepe. Vielleicht ist die Bibel auch deshalb ein wenig gelesenes Buch heute. Was ist das für ein Buch? Das war die erste Antwort, ein wenig gelesenes Buch. Eine zweite Antwort, die Bibel ein kritisches Buch. Ein kritisches Buch. Ein Junge aus dem Kongo, der einer Bibellesung in seiner Muttersprache beigewohnt hatte, bat dann den Missionar, ihm die Bibel doch auszuleihen. Er wolle es mit in sein Dschungeldorf nehmen und seinen Angehörigen daraus vorlesen. Als der Missionar ihn fragte, was ihm denn so an der Bibel gefallen habe, antwortete er, es macht Löcher in mein Herz. Es macht Löcher in mein Herz. So geht das Wort Gottes mit den Menschen um. Es macht Löcher ins Herz. Es fährt wie mit einem Messer durchs Herz in einen hinein. Es zeigt uns, wie wir in den Augen Gottes dran sind. Unsere Defizite werden aufgedeckt. Oder soll ich sagen, Sünde beim Namen genannt. In unserem Text sagt Jesus sehr kritisch zu den Schriftgelehrten, Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Diese Schriftgelehrten waren ja hochgeachtete Leute damals. Rabbi nannte man sie, mein Herr zu Deutsch. Viele haben sich in dieser Rolle auch gefallen. Viele wollten deshalb geehrt sein, geachtet sein, beachtet sein. Ach, diese Ehrenkäserei. Sie versperrt den Weg zu Messias, zu Jesus, damals und heute. Ist das nicht bis heute so, dass Jesus so wenig unseren Erwartungen entgegenkommt? Der Mensch, der will groß herauskommen. Und Jesus geht den Weg der Niedrigkeit. Der Mensch will das Sagen haben. Und Jesus kommt, um uns zu dienen. Der Mensch will ganz oben stehen. Und Jesus nimmt den Platz ganz unten ein. Der Mensch will das Leben genießen. Jesus verzichtet darauf und stirbt am Kreuz. Der Mensch will ein Strahlemann sein. Und Jesus war der Allerverachtetste und Unwerteste. Ja, liebe Schwestern und Brüder, mit Jesus ist kein Staat zu machen. Damals war das so und heute ist das nicht anders. Der Mensch steht doch in unserer Gesellschaft im Mittelpunkt. Der Mensch ist doch das Maß aller Dinge. Jesus weist dagegen auf die Ehre Gottes hin. Er weist auf die Ehre Gottes hin. Der Mensch entscheidet, aber der liebe Gott wird ignoriert. Und Jesus sucht die Ehre Gottes, seines Vaters. Liebe Gemeinde, wer das heute ernst nimmt, wer heute Gott im Alltag und am Sonntag die Ehre gibt, der muss mit Widerstand, der muss mit Widerspruch, mit beißender Kritik, vielleicht sogar mit Spott rechnen. Und so hat man Angst vor entsprechenden Bemerkungen anderer. Man hat Angst, man könnte dann vielleicht zum Außenseiter werden, in der Schule, an der Uni, in der Lehre, in der Werkstatt, zu Hause. Man hat Angst, die anderen könnten einen für furchtbar konservativ oder gar ganz schlimm fundamentalistisch oder vielleicht bigottisch halten. Der tiefste Grund aber ist wohl der, dass man nicht zugeben will, dass man ein Sünder ist, dass man Jesus braucht, dass man seine Vergebung im Namen Gottes braucht. Wie sehr kann doch des Menschen Stolz ein Hindernis auf dem Weg zum Glauben an Jesus Christus sein? Das macht er deutlich. Die Bibel, ein kritisches Buch. Das war die zweite Antwort. Und die dritte und letzte, die Bibel, ein wegweisendes Buch. Die Bibel besteht ja aus vielen einzelnen Büchern. Das ist ja nicht eine einzige Schrift. Wie viele sind es denn? 66, jawohl, 66. 27 im Alten Testament und 39 im Neuen Testament. Also verschiedene Bücher, aber diese Bücher haben alle im Grunde eine einzige Mitte, von der sie herkommen und auf die sie hinweisen, nämlich auf den Messias Jesus, den Christus. Er selbst ist die Mitte der Bibel, wie die Narbe die Mitte eines Rades ist. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist da schon einer, der euch verklagt. Den kennt ihr ganz genau, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben, dieser Mose. Die Bibel ist ein wegweisendes Buch. Es weist auf den Messias, es weist auf Jesus, den Christus hin. Er lädt zu Jesus, es lädt zu Jesus ein, dem Retter und Heiland der Welt. Die Schriftgelehrten kannten die Bibelstellen, die vom Messias reden. Aber wie sagt Jesus zu ihnen? Ihr wollt nicht zu mir kommen. Die Schriftgelehrten waren wie Menschen, die vor einem riesigen Wegweiser stehen und diesen Wegweiser genau untersuchen, die Buchstaben für Buchstaben entziffern, die aber keinen einzigen Schritt in die angegebene Richtung tun. Die Bibel lädt uns ein, dieser Text heute lädt uns ein, zu Jesus zu kommen, um bei ihm das wahre Leben zu finden und zu haben. Das ist keine einmalige Sache. Vor 37 Jahren habe ich mich schließlich bekehrt oder so. Das ist ein Lernprozess. Das ist eine ständige Aufgabe, an der wir nie auslernen, bis zu unserem Tod nicht. Zu Jesus kommen. Zu Jesus kommen, das hat eine doppelte Bedeutung und Bewegung. Einmal geht es ums Loslassen, ums Aufgeben aller Versuche, sich selbst groß zu machen und zu bestätigen und weiter am Elfenbeinturm der eigenen Ehre zu bauen. Und zum anderen ist es ein immer wieder täglich neues Hinwenden zu Jesus im Gebet und im Hören auf sein Wort. In der Bitte, Herr, vergib mir meine Schuld, löse mich von den Bindungen, gib mir Kraft zum Dienen. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Und ich darf von der Vergebung dann leben an diesem Tag und an jedem Tag. Wer zu Jesus kommt, der wird ihn und den Vater verherrlichen. Mir fällt Johann Sebastian Bach ein, drei Worte hat er als Überschrift über seine Kompositionen gesetzt und sie haben eigentlich sein ganzes Schaffen bestimmt. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Solche Menschen sind Menschen, die mit Paulus gewiss sind, gewiss des ewigen Lebens. Solche Menschen dürfen wir werden. Zu einem solchen Leben sind wir eingeladen. Suchet in der Schrift. Ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir, von Jesus, zeugt. Amen.